Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Global Empathy. Mein Name ist Thomas Harms und als Psychologe und Körperpsychotherapeut widme ich mich den Kindern und Eltern der Zukunft sowie der Frage, was wir tun können, um in unserer Welt menschliche Beziehungs-, Liebes- und Demokratiefähigkeit zu erhalten und von Beginn an zu fördern. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus Forschung und Praxis, die sich in ihren Berufen und Projekten für einen emotionalen Klimawandel in unserer Welt einsetzen. Ich spreche heute mit der Psychotherapeutin Notburger Eggerbacher-Anker über ihre Arbeit mit depressiv erkrankten Müttern und Vätern und ihren Babys und Kleinkindern. Sie arbeitet in freier Praxis in Kufstein in Österreich und sie widmet sich seit über 25 Jahren der Frage, wie wir jungen Eltern trotz psychischer Erkrankungen dabei unterstützen können, eine stabile Beziehung mit ihren Babys und Kleinkindern zu entwickeln. Ich möchte heute mit ihr darüber sprechen, was Eltern mit ihren Kindern erleben, wenn psychische Erkrankungen vorliegen und welche Folgen es hat, wenn diese Prozesse nicht begleitet und behandelt werden, sowohl für die frühe Eltern-Kind-Bindung, aber auch für die gesamte psychische Entwicklung des Kindes selbst. Ja, herzlich willkommen, Bogi. Schön, dass du da bist. Ich mag sagen, dass wir uns seit vielen Jahren beruflich immer wieder über den Weg laufen. Wir sind Kollegen, wir sind aber auch freundschaftlich miteinander verbunden. Und ich habe in all den Jahren jetzt ganz viel beobachten dürfen, wie du dich einfach immer tiefer in diese Thematik der Arbeit mit postpartal depressiven Müttern und Vätern eingearbeitet hast. Ein Grund mehr, dass ich total froh bin, dass wir heute dieses Gespräch, diesen Podcast miteinander führen können.
Vielen Dank, lieber Thomas, und danke schön für deine einführenden Worte.
Ich möchte vielleicht mal an der Stelle beginnen, dich zu fragen, was waren eigentlich die Gründe, dass dich dieses Thema so gepackt hat? Warum bist du da eingetaucht? Manchmal ist es ja so, das Thema findet einen und weil vielleicht so eine gewisse Anziehung ist und irgendwas daran berührt. Lass uns doch mal dort starten. Wie war es bei dir?
Also das ist sicher etwas, was zweiteilig ist. Das eine ist die persönliche Erfahrung, als ich zum ersten Mal Mutter wurde. Und ich war überrascht, wie viel an Anpassungsleistung wirklich notwendig ist, um sich auf ein Baby einzulassen, um wirklich in dieser Rolle anzukommen. Das war so der persönliche Teil. Der berufliche Teil war, gerade wenn man mit psychiatrischen Menschen arbeitet, wenn man nachfragt, seit wann sie in dieser Schwächung sind, seit wann es wirklich für sie so massiv belastend ist, da ist es ganz häufig so gewesen, dass sie ganz weit ausgeholt haben, bis zur eigenen Geburt zurückgegangen sind, oder sie haben auch erzählt, wie es ihnen mit ihren Kindern ergangen ist. Und da waren immer um diese Zeit herum viele schwierige Situationen zu überstehen. Und für mich war klar, dadurch, dass ich nicht nur als Systemikerin ausgebildet bin, sondern eben auch in der emotionellen Ersten Hilfe, dies ist ein Beratungsansatz, wo eben der Körper und die Bindung sehr, sehr wichtig sind. Und gerade diese Kombination in der Ausbildung hat es ermöglicht, wirklich mehr in diese Thematik einzusteigen. Und wenn man einmal sieht, wie schwierig es ist, wenn eine Mutter ein Baby hat und das Baby aber nicht sehen kann, das Baby nicht in dieser Art und Weise versorgt wird, wie es das Kind eigentlich bräuchte, und wie verzweifelt die Mütter sind, das hat mich einfach gepackt und da musste ich dranbleiben, weil das geht gar nicht, dass Mütter und Babys wirklich in diesem Zustand sind und das möglicherweise über lange Zeit.
Ja, lass uns mal einen Moment über dieses Thema der nachgeburtlichen Depression oder wie es im Sprachgebrauch auch heißt, postpartalen Depression genauer sprechen. Das ist ja die psychiatrische Erkrankung, mit der Eltern am allerhäufigsten konfrontiert werden. Man denkt ja oft, ah, das ist eine Sache, die ist so selten, die kann mich auf keinen Fall treffen. Ist es so und wie hoch ist die Verbreitung? Kannst du uns da was so erzählen?
Genau, leider ist die Anzahl der betroffenen Mütter, aber auch Väter relativ hoch. Sie liegt bei den Müttern circa bei 25%, bei den Vätern circa bei 15%. Es ist also nicht so, dass diese Erkrankung nicht auch bei mir auftauchen könnte, wenn ich Mutter oder Vater werde. Das Problem ist, die Erkrankung ist an sich relativ gut behandelbar. Das größte Thema ist, wie wird sie diagnostiziert? Und zwar deshalb, weil es gibt ganz viel Schuld- und Schamthemen, gerade wenn das Kind da ist und ich nicht diese wunderbaren Muttergefühle habe, die ich eigentlich erwartet habe und die dann nicht auftauchen, dann ist es schwierig, es jemandem mitzuteilen, weil ich habe dann das Gefühl, es liegt an mir, ich mache etwas falsch, ich bin keine gute Mutter und so weiter. Und deshalb wird oft von den erkrankten Frauen und natürlich umso mehr auch von den erkrankten Vätern keine Hilfe gesucht, weil sie sich so dafür schämen, dass diese Gefühle bei ihnen eben nicht die der Freude und der Wonne sind.
Also wenn du jetzt so eine Zahl nennst, bis zu 25%, also von 15 bis 25% hast du jetzt gesagt, je nachdem, ob wir über die Mütter oder über die Väter sprechen, dann finde ich das schon eine ganz schön erschreckend hohe Zahl. Also dass die Wahrscheinlichkeit nicht so super gering ist, dass ich nicht selber damit zu tun haben könnte. Also erstmal könnte man sagen, ein gesellschaftlich sehr relevantes Thema, mit dem wir hier gerade zu tun haben. Vielleicht beginnen wir auch nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer erstmal an der Stelle nochmal genauer zu definieren und zu beschreiben, was ist denn jetzt eigentlich eine postpartale Depression? Ab wann spricht man davon und ab wann ist sie eigentlich auch behandlungswürdig?
Also eine postpartale Depression wird innerhalb des ersten Lebensjahres des Kindes diagnostiziert. Und das muss man sich so vorstellen, dass die Gefühle, die auftauchen können, mit ganz viel Insuffizienz verbunden sein. Das heißt, ich fühle mich nicht als ausreichend gute Mutter oder ausreichend guter Vater. Es können aber auch Ängste, es kann Panik auftauchen, auch Zwangshandlungen oder Gedanken können auftauchen. Und gerade diese Dinge sind es, die den Start in ein Muttersein beziehungsweise in ein Vatersein erschweren. Manchmal kommt eine postpartale Depression gleich am Anfang daher. Das heißt, so in den ersten 3 Monaten. Bei den Vätern ist sie oft verzögert. Und trotzdem ist wichtig, ist zu sehen, dass alle Erkrankungen, die innerhalb des ersten Lebensjahres auftauchen, zu dem Thema gehören, der postpartalen Depression.
Machen wir es doch vielleicht noch mal ein bisschen griffiger. Wenn ich jetzt mal so zu dir in die Praxis komme und du triffst eine Mutter mit einer solchen Erfahrung, die vielleicht vom Arzt geschickt wird, weil er eine postpartale Depression diagnostiziert hat und diese Frau hat vielleicht ein Baby wenige Wochen alt. Wie gestaltet sich das? Womit wirst du konfrontiert? Was ist das, was die betroffenen Frauen, und häufig sind es ja auch erstmal Frauen, aber es könnten ja auch Väter sein, was berichten die dir?
Vielleicht kann ich es an einem Beispiel noch einmal festmachen. Eine Mutter kommt mit ihrem Partner und dem Baby in die Praxis. Das Baby schläft. Die Mutter wirkt sehr in sich gekehrt. Sie ist sehr blass. Sie geht kaum in Blickkontakt. Sie wirkt sehr zerbrechlich insgesamt. Der Vater versucht, das Kind und die Mutter gut im Blick zu haben. Als sie sich dann setzen, wird das Kind wach. Der Vater nimmt es heraus. Die Mutter zeigt wenig Interesse an ihrem Kind. Und auf Nachfragen schildert sie dann, dass sie es nicht aushält, diese Situation, die sie momentan zu Hause haben. Und ihr wäre am liebsten, wenn das Kind einfach wieder weg wäre. Das ist natürlich für den Vater eine große Belastung. Er hält es kaum aus, wenn die Frau darüber spricht. Und das, was dann das nächste ist, dass man schauen muss, okay, was braucht diese Familie genau in diesem akuten Stadium? Das heißt, es ist wichtig, dann Entlastung zu schaffen. Nicht, dass das Kind weg ist, sondern dass jemand in die Familie kommt und Mutter und Kind gut versorgt. Wenn es eine massive postpartale Erkrankung ist, wie bei diesem Beispiel, ist klar, dass es einen Psychiater dazu braucht. Und das heißt, diese Frau wurde dann psychiatrisch untersucht. Sie hat Medikamente bekommen. Allerdings dauert es natürlich eine gewisse Zeit, bis diese Medikamente wirken. Die Schwiegermutter hat sich in dieser Zeit sehr liebevoll um das Baby, aber auch um die Frau gekümmert. Und auch der Partner war sehr haltefähig und gut in der Familie verfügbar. Meist dauert es einige Wochen, bis die Medikamente wirklich die Wirkung erreichen, die sie eigentlich haben sollen. Und dann erst geht es darum, mit der Mutter zu arbeiten, nachzufragen, was ist ihre Geschichte, was bringt sie alles mit, welche Belastungen hat sie schon in ihrem Rucksack, warum kommt gerade bei ihr eine postpartale Depression zutage. Und das wurde dann gemeinsam mit der Mutter und dem Baby in den therapeutischen Sitzungen angeschaut. Der Vater ist wieder in die Arbeit gegangen, die Schwiegermutter konnte sich auch ein wenig zurückziehen und die Begleitung hat dann so lange gedauert, bis die Mutter sich wieder stabil gefühlt hat und wirklich ihr Leben wieder gut im Griff hatte.
Gehen wir nochmal zurück zum Anfang deines Berichtes. Dort scheint ja irgendwas auch zu passieren, wo die betroffenen Mütter oder Väter dann auch merken, hier läuft etwas total aus dem Ruder. Hier ist etwas nicht da, was eigentlich da sein sollte. Was ist das genau, wo die Eltern spüren, hier bin ich in einer Grenzsituation, die ich aus eigener Kraft vielleicht auch nicht mehr bewältigen kann. Was könnten, benennen die das? Was ist da der häufigst genannte Grund? Was sind die Symptome, die am stärksten sozusagen für die Betroffenen gewichtet werden?
Bei der Familie, die ich geschildert habe, war es ein Wunschkind. Das Paar war schon jahrelang beisammen und es war eigentlich eine gute Schwangerschaft. Die Geburt war sehr lange, sehr anstrengend und die Klientin war am Anfang der Meinung, okay, wenn sie dann nach Hause geht, dann werden sich alle Missstimmungen, die sie ja schon im Krankenhaus gespürt hat, werden sich auflösen und sie wird dann, so wie sie es immer geglaubt hat, in dieses Muttersein starten. Sie kann das Kind liebevoll umsorgen und sie hat große Freude mit dem Kind und gerade diese Gefühle haben sich alle nicht eingestellt. Ganz im Gegenteil, sie hatte das Gefühl, sie muss flüchten, das Kind muss weg. Sie will ihr altes Leben wieder haben und so weiter. Und das waren die größten Belastungen für die Frau. Und natürlich war es auch für den Partner sehr, sehr schwierig, weil er hat diese ganze Geschichte mit dem Elternwerden ganz anders erlebt. Er hatte Freude mit dem Kind. Er war ganz verliebt in seine kleine Tochter und konnte überhaupt nicht verstehen, dass seine Frau überhaupt keine Gefühle für dieses Kind empfinden hat können.
Also das ist ja nochmal ein sehr wichtiger Punkt jetzt, dass da scheinbar irgendwas etwas fehlt, wie so eine Art emotionale Basis. Man sagt ja auch so irgendwie, das Mutterglück stellt sich nicht ein, aber auch überhaupt das Elternglück kommt nicht an den Start. Ja, also das Herz geht nicht auf, wie man das vielleicht sich erwarten würde. Ist dazu auch noch eine emotionale Last oft zu merken, wo die Betroffenen vielleicht viel weinen oder andere Formen von emotionaler Intensität zeigen. Was beobachtest du da? Also wenn die, das, wie du es jetzt geschildert hast, ist es ja vor allen Dingen das Fernbleiben von solchen Gefühlen. Aber manchmal könnte es ja auch eine Überintensität sein.
Genau, manchmal taucht eine postpartale Depression ja auch in einem anderen Kleid auf. Das heißt, die Beziehung zum Kind, die ist ganz okay und die Mutter findet ihr Kind ganz wunderbar und sehr süß. Aber es sind zum Beispiel ganz viele Ängste im Vordergrund, dass sie das Kind verliert oder dass sie es zu heiß badet oder dass sie das Kind verletzt und so weiter. Manchmal tauchen auch Gedanken auf. Hilfe, ich kann nicht in die Küche gehen, weil da sind gefährliche Messer und ich traue mir selber nicht über den Weg. Manche Frauen weinen sehr viel oder manche fühlen sich sehr erstarrt und können überhaupt zu ihren Gefühlen gar keinen Kontakt aufnehmen. Was auch manchmal passiert, dass ganz viel Wut oder auch Gereiztheit vorhanden ist, dass sie wirklich auch das Gefühl haben, dieses Kind ist unmöglich, es braucht jetzt schon wieder etwas. Gerade auch diese Situationen sind natürlich für die Kinder sehr, sehr schwierig, natürlich auch für die Partner. Also die postpartale Depression kann in unterschiedlichen Ausprägungen auftauchen und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie so selten diagnostiziert wird.
Ja, das ist gut, dass du es sagst und du hast es ja auch in deinem Buch, deinem neuen Buch über dieses Themenfeld, ich werde später nochmal darauf zurückkommen, auch sehr genau beschrieben, diese unterschiedlichen Gesichter der postpartalen Depression, weil wenn Menschen an Depressionen denken, dann haben sie doch meistens im Kopf, da ist jemand so ganz abgeschaltet, zurückgezogen, introvertiert, gefühlsarm. Aber wie du es gerade schon angedeutet hast, es kann eben auch ganz anders sein. Es können eben Selbstwerte, Schwäche da sein. Ich habe ganz viel Zweifel an mir. Ich habe vielleicht auch sehr gereizte, wütende Gefühle dem Kind gegenüber. Also da würde man jetzt gar nicht als erstes dran denken, an eine Depression oder Zwangshandlungen, wie du jetzt gerade jetzt schon beschrieben hast, ne? Also es scheint also eine Erkrankung zu sein, die wie so eine Art Hybrid auch daherkommt. Also mit ganz vielen verschiedenen Köpfen, wie so ein Januskopf. Und da, glaube ich, scheint ja auch ein Punkt zu sein, die jeweiligen Spezialisten, die da am Start sind, auch gut zu schulen und das frühzeitig zu erkennen. Scheint ein großes Dilemma zu sein gerade, oder? Oder auch ein
Genau.
Defizit.
Genau. Und gerade wenn zum Beispiel andere Dinge dazukommen, Schlaflosigkeit, und wenn man selber schon einmal Schlaflosigkeit erlebt hat, dann weiß man, wie sich das anfühlt die nächsten Tage. Und gerade wenn Mütter in der Nacht wenig schlafen und dann schläft das Baby zwar, aber sie selber können nicht mehr einschlafen, kann man davon ausgehen, dass ihr ganzes körperliches und psychisches Befinden sich massiv verschlechtert. Oder wenn wir daran denken, zum Beispiel an eine Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion, was ja auch nach der Geburt vorkommen kann. Auch da sind sie dann sehr reduziert, wenn es um eine Unterfunktion geht. Oder sie sind sehr schnell, sehr agitiert, wenn es um eine Überfunktion geht. Und diese vielen Erscheinungsbilder werden oft dann nicht gesehen, weil eben die Leute denken, okay, es heißt postpartale Depression, das heißt, es müssen diese typischen depressiven Zustände vorhanden sein, diese Losigkeitssymptome, dieses Weinerliche, dieses Zurückgezogene und so weiter. Und das ist aber nicht immer der Fall.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtige Klarstellung, die wir jetzt hier gerade nochmal machen, auch nochmal für die Menschen, die vielleicht selbst betroffen sind und die zuhören. Ich gehe nochmal an die Stelle, wo du gerade schon warst, nämlich, dass diese Frauen am Anfang, wenn sie dann diagnostiziert werden, wenn die ersten Sitzungen passiert sind, in deinem konkreten Fall ja dann auch in den Kontakt mit Psychiatern kamen, die medikalisiert wurden, also sie bekamen Medikamente, Psychopharmaka, um sie dann sozusagen einzustellen, dass diese Symptome schwächer werden. Das ist ja aber auch gleichzeitig eine große Angst vieler Eltern, wenn wir uns outen, wenn wir uns an den Arzt wenden, dann mit könnte genau das passieren. Wir landen sozusagen in der Klapse. Also ich werde sozusagen als psychiatrisch kranke Person auf einmal gesehen. Wie ist da deine Beobachtung in der Praxis? Wie hoch ist die Scheu eigentlich, sich mit seiner Not und vielleicht auch mit seinem Bedarf, mit seinem psychotherapeutischen Bedarf auch zu zeigen?
Alle psychiatrischen Erkrankungen haben ja nach wie vor so diesen Nimbus, okay, da muss man aufpassen, da muss man vorsichtig sein, diese Leute sind verrückt. Und die Gesellschaft sieht es nach wie vor so an, als ob das nur bestimmten Menschen passieren würde. Und dabei ist aber die Zahl der Erkrankten relativ hoch. Und gerade wenn es dann passiert, zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich Eitel Wonne Sonnenschein herrschen sollte, gerade wenn wir Eltern werden, dann ist natürlich das ein Riesenthema. Erstens, wie ist das mit Medikamenten? Wie wirken sich diese aus, wenn ich mein Kind stille? Dann natürlich auch die Frage, okay, muss ich ins Krankenhaus? Werde ich dann vom Kind getrennt? Wird es mir weggenommen? Gerade da entstehen ganz, ganz viele Ängste. Wobei man sagen muss, gerade bei der postpartalen Depression, diese kann meist ambulant behandelt werden, es sei denn, die Frauen sind selbstmordgefährdet, was bei einer postpartalen Depression immer wieder auch auftaucht. Das heißt, da ist es dringend notwendig, wirklich Mutter und Kind zu sichern. Und das kann sein, dass dann es zu einer stationären Aufnahme kommt. Leider gibt es zu wenig Mutter-Kind-Einheiten, dass wirklich dann das Kind auch aufgenommen werden kann. Aber sobald es möglich ist, wird nach Lösungen gesucht, dass Mutter und Kind nicht zu lange getrennt sind. Das sind aber die wenigsten Fälle, dass es wirklich notwendig ist, dass eine Mutter mit einer postpartalen Depression stationär gehen muss. Was die Medikamente anbelangt, muss man sagen, dass diese Medikamente auch genommen werden können, wenn man stillt. Da gibt es gute Untersuchungen und da kann man sich wirklich darauf verlassen, dass diese Medikamente, die ausgesucht werden, das Kind in keinster Weise schädigen.
Ist ja erstmal eine gute Nachricht, ne? Dass das da im Prinzip eigentlich, dass das so stillkompatibel ist. Man kann also im Prinzip mit diesen Medikamenten einen ganz normalen Entwicklungsprozess auch mit den Babys durchlaufen. Die Frage, die da aber noch offen ist, muss denn jede Mutter, die eine postpartale Depression, wie du sie beschrieben hast, erlebt, muss die dann auch Medikamente nehmen? Oder geht eigentlich auch eine psychotherapeutische Begleitung dieser Frauen manchmal ohne Medikamente? Wie ist da deine Beobachtung und Erfahrung?
Also nicht jede Frau braucht Medikamente, gerade wenn es um leichtere Formen einer postpartalen Depression geht, dann kann wirklich auf Medikamente verzichtet werden. Das muss natürlich immer der Psychiater entscheiden. Wenn es um schwerere Formen geht, dann ist es sinnvoll, Medikamente zu nehmen. Und zwar deshalb, weil die Zeit, bis es zu einer Besserung kommt, ohne Medikamente sehr lange dauert. Und das hat natürlich wieder Auswirkungen auf die Eltern-Kind-Beziehung. Und deshalb ist es oftmals wirklich sehr sinnvoll, mit den Medikamenten zu beginnen. Und diese Medikamente kann man nach circa einem halben Jahr, wenn sich alles stabilisiert hat, werden diese langsam ausgeschlichen. Das heißt, das ist keine Dauereinrichtung, sondern sie unterstützen in dieser schwierigen Phase und dann können die Medikamente abgesetzt werden und das Leben geht wieder ganz normal weiter.
Nun sind ja bei diesem Problemfeld immer auch mehrere Leute mit im Boot. Also die Mutter mit ihrer psychischen Belastung und psychischen Erkrankung, aber auf der anderen Seite hat sie ja diesen Fürsorgeauftrag und sie möchte für ihr Kind da sein und gleichzeitig spürt sie da oft vielleicht keine Attraktion am Anfang und ja, gar keine Impulse oder vieles daran ist ihr zu viel. Wie sieht das aus? Was ist diese Krise, die sich da aufgrund dieser psychiatrischen Erkrankung so entwickelt, vor allen Dingen im Kontakt zwischen Mutter und Kind. Nun hast du schon gesagt, auch manche Väter sind einerseits selbst betroffen, aber sie sind ja auch involviert in diese Krisen. Kannst du uns da noch mal ein bisschen einen Blick, Einblick geben, was ist diese Krisendynamik, wenn Depressionen im Spiel sind, vor allen Dingen?
Das größte Problem ist natürlich die Bindungsentwicklung zwischen der Mutter und dem Kind. Man muss sich das vorstellen, das Baby kommt zur Welt und eigentlich hat es die Idee, da ist jemand, der versorgt, der es sieht, der alle Wünsche erfüllt und der adäquat reagiert. Und wenn eine Mutter aber unter einer postpartalen Depression leidet, kann es immer wieder sein, dass sie das Kind relativ negativ beurteilt, dass zum Beispiel auch sie verzögert reagiert auf die Signale. Dadurch, dass sie so mit sich selbst beschäftigt ist, kann sie nicht ausreichend auf das Kind eingehen. Und meistens werden von diesen Frauen die Kinder dann auch eher mit Verhaltensauffälligkeiten bewertet. Das heißt, sie haben dann schon die Idee, naja, mein Kind hat vielleicht irgendeine Erkrankung oder mein Kind lehnt mich ab, es mag mich nicht und so weiter. Und für die Kinder ist es schwierig, weil wenn sie merken, dass niemand da ist, der wirklich ihre Bedürfnisse erkennen kann, dann kann sehr wohl sein, dass sie sich zurückziehen, dass sie nicht mehr in einen ausreichenden Kontakt mit der Umwelt gehen, dass sie sehr ruhig werden. Sie sind brav und angepasst und versuchen sich selbst zu stabilisieren, was eigentlich nicht die Aufgabe eines Kindes ist. Und gerade da liegt die große Gefahr, wenn das übersehen wird und wenn diese Kinder dann ruhig werden, dann werden sie auch nicht ja, einer Behandlung zugeführt. Und das ist eigentlich das größte Problem, weil die Auswirkungen sind das ganze Leben spürbar für diese Kinder. Das ist wichtig zu erkennen. Aber nicht bei allen Müttern passiert es, dass sie Probleme haben, sich auf das Kind einzulassen. Manche schaffen es trotzdem, sind sehr bemüht und wollen, dass es den Kindern gut geht. Manchmal ist es dann wirklich auch schwierig, wenn die Kinder viel einfordern, wenn Kinder auch schreien und wenn sie die Mütter dann durch diese Schreien noch mehr herausfordern. Und da ist dann gut, wenn wirklich haltefähige Väter da sind, die dann Mutter und Kind auch wieder stabilisieren können.
Also wenn wir nochmal jetzt zusammenfassen, es gibt also die lauten Krisen und es gibt die leisen Krisen rund um die Depression. Wie ist die Verteilung? Würdest du sagen, es ist häufiger, dass die Babys still und leise und angepasst werden, wie es jetzt beschrieben wurde von dir? Oder ist es oft die Schreibabykrise? Was würdest du in deiner Praxis sagen, kommt häufiger vor?
Also oft schreien sie am Anfang noch und wenn sie aber dann merken, es kommt niemand, es wird nicht adäquat reagiert, dann ziehen sie sich zurück. Und gerade bei Frauen, die länger nicht diagnostiziert werden, diese Frauen haben oft sehr brave Kinder. Weil gerade wenn ein Kind sehr viel schreit, dann würden sie ja irgendwo hingehen, würden sich unterstützen lassen, dann würden diese Frauen viel früher diagnostiziert und das kann ein Vorteil sein. Und dann kann man schauen, okay, wer braucht zuerst was? Muss man zuerst schauen, dass das Kind sich beruhigen kann? Was kann der Vater dafür tun? Oder muss man zuerst die Mutter stabilisieren, bevor man mit dem Kind arbeitet? Da muss man immer abwägen, wer braucht gerade was.
Du hast es ja schon erwähnt, dass diese Erfahrungen für die Kinder oft auch einen lebenslangen Effekt haben und dass sie auch die psychische Konstitution, die Entwicklung des Kindes massiv beeinflussen. Was wären das vor allen Dingen? Was wäre denn eine Folgewirkung, wenn so ein Kind erlebt, meine Mutter, meine Eltern lesen mich nicht, die können meine Bedürfnisse nicht so adäquat beantworten oder überhaupt erkennen? Wie zeigt sich das bei späteren Kindern, Jugendlichen oder auch jungen Erwachsenen? Du arbeitest ja auch mit Erwachsenen und begleitest solche Familien ja oft auch über viele Jahre hinweg.
Also gerade wenn man sich überlegt, was das ausmacht, wenn man eine Mutter hat, die immer wieder nicht verfügbar ist, so wie ich es als Baby brauche, da entwickle ich als Baby eine gewisse Vulnerabilität. Ich ziehe mich zurück, ich bin brav, ich bin angepasst und ich versuche, mich selber zu halten. Und genau diese Verhaltensweisen sehen wir auch später. Diese Kinder gehen weniger nach außen. Sie versuchen, alle Probleme selber zu lösen. Allerdings ist auch bei den Babys relativ schnell erkennbar, wann sie sich zurückziehen. Und diese depressiven Symptome tauchen wirklich schon relativ schnell nach einer Erkrankung der Mutter auf. Das heißt, man kann davon ausgehen, circa 2, 3 Monate später reagieren auch die Kinder depressiv. Und diese Geschichten, wie schon gesagt, die zeigen sie auch später wieder, zum Beispiel auch im Kindergarten. Sie gehen nicht auf andere Kinder zu, sie bleiben eher bei sich. In der Schule merkt man dann, sie können sich weniger gut einlassen, weniger konzentrieren. Das Lernen macht ihnen mehr Mühe. Sie sind sehr damit beschäftigt, sich selber immer wieder zu stabilisieren, weil sie es nicht gewohnt sind, dass das jemand anderer macht. In der Pubertät kommt es dann manchmal zu selbstverletzendem Verhalten, aber auch natürlich zu depressiven Zuständen. Sie gehen weniger nach außen, sie bleiben eher bei sich. Und das sind schon sehr massive Auswirkungen, die da wirklich auftauchen können. Allerdings sind das Auswirkungen, die nur dann auftauchen, wenn eine postpartale Depression nicht behandelt wird. Behandelten Depression ist es ganz anders. Da entwickeln sich die Kinder ganz wunderbar. Da ist nicht sichtbar, dass die Mutter eine postpartale Depression hatte.
Was ja erstmal super erfreulich ist, ne? Also, dass das überhaupt so möglich ist, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass man das annimmt. Oh, das scheint ja doch mit relativ überschaubarem Aufwand möglich zu sein, hier andere Kreisläufe zu erzeugen. Nochmal so einen kleinen Rückblick auf diese Frage der Folgewirkung von depressiven frühen Beziehungserfahrungen. Inwieweit ist das eigentlich später dann so ein Punkt, dass ich ganz, ganz stark mich einstelle auf andere, mich kümmere um andere Menschen, dass ich so ein Spezialist werde, so stelle ich mir das vor, für Erwachsene und auch für später für Partner, dass ich dessen Bedürfnisse und Stimmungen lese. Also ist das so, dass die Kinder so Experten werden für Atmosphären?
Ja, genau. Also da kann man immer wieder feststellen, was haben Kinder damals erlebt. Und gerade diese Frauen, die immer wieder auftauchen in der psychotherapeutischen Praxis, die erzählen immer wieder, dass zum Beispiel die Mutter selber erkrankt war an irgendwelchen psychiatrischen Erkrankungen oder auch, dass die Mutter früh verstorben ist oder dass die Mutter schwer krank war und an Krebs gelitten hat. Gerade diese Frauen erwischt es umso häufiger, dann selber auch an einer postpartalen Depression zu erkranken, weil sie auch zu wenig bemuttert wurden. Und natürlich, wenn ich es gewohnt bin, mich ständig um andere zu kümmern, weil ich mich immer auch um mich selber schon kümmern musste, ist die Gefahr natürlich groß, dass dieses Kümmerergehen mich einfach bei der Stange hält und dass ich mein ganzes Leben lang nichts anderes mache, als auf andere Menschen aufzupassen und mich zu kümmern. Und mich selber aber dabei verliere. Und das ist ja das größte Problem. Das Kümmern ist ja ganz wunderbar, aber sich selbst zu verlieren, geht gar nicht.
Werbung. An dieser Stelle möchte ich euch auf eine spannende Veranstaltung hinweisen. Es geht um die Salzburger Körperpsychotherapietage, die vom 14. bis 17. Mai 2026 unter dem Motto Resonanz und soziale Verbundenheit in der Psychotherapie in Salzburg stattfinden werden. Zu diesem Anlass habe ich eine ganze Reihe von spannenden und internationalen bekannten Referentinnen und Referenten aus unterschiedlichsten Fachgebieten eingeladen. Unter anderem werden dabei sein die Entwicklungsneurobiologin Nicole Strüber, die Sprachforscherin und Philosophin Donata Schöller, die bekannte Traumapsychotherapeutin Verena König, der englische Körperpsycho- und Babytherapeut Matthew Appleton, der Berliner Körperpsycho- und Paartherapeut Marc Rackelmann sowie eine ganze Reihe anderer Sprecherinnen, die ich an dieser Stelle jetzt nicht erwähnen werde. Neben der Fachtagung werden vor und nach der Haupttagung spannende Tagesworkshops mit einzelnen Referentinnen und Referenten das Programm dann abrunden. Mehr Informationen zu den Inhalten und Kosten sowie Möglichkeiten der Anmeldung zur Tagung und den jeweiligen Workshops bekommst du unter www.zeppbremen.de. Oder du findest den Link zur Homepage auch in dem Anmoderationstext zu dieser Sendung bei Spotify. Schon jetzt freue ich mich, dich an diesen Tagen persönlich kennenzulernen und mit dir gemeinsam diese spannenden Inhalte zu diskutieren. Bis dann! Ja, und ich höre, darunter ist eigentlich so ein tiefer Mangel, auch so ein emotionaler Mangel, der so ein Hunger, wenn man so will, der schon sehr früh angelegt ist. Und im Prinzip das Kümmern um andere ist vielleicht ein Versuch, indirekt so doch noch ein bisschen was von dem Kuchen abzubekommen. Aber gleichzeitig richtig zum Ergebnis führt es auch nicht, ne? Also es gibt so
Nein.
dadurch keine wirkliche Tiefenveränderung.
Nein, und das Problem ist, ich werde ja dadurch nicht satt. Und diese Dinge, die am Anfang meines Lebens offen geblieben sind, diese dann noch erfüllt bekommen, das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Also Das bleibt dann auch offen. Und gerade bei diesem Beispiel, das ich erzählt habe von diesem Paar, das in die Familie, in die Beratungsstelle kam, da war es so, dass die Mutter sich suizidiert hat, als die Frau circa 16 war. Und sie hat dann alles übernommen. Sie hat Haushalt übernommen. Sie hat ihre zwei größeren Brüder versorgt, den Vater versorgt. Und das heißt, da ist einfach massiver Mangel entstanden. Und wenn dieser Mangel entsteht und ich dann ein Kind habe und dann soll ich versorgen, und dann kann einfach sein, dass diese Mangelthemen nochmal ein großes Thema werden.
Jetzt lass uns doch mal dahin gehen, dass wir diese Beziehung ganz am Anfang ja vorfinden. Also da sind Mütter, da sind aber auch oft kleine Babys oder Kleinkinder. Du arbeitest jetzt spannenderweise mit beiden Teilen. Also da ist die gesamte Familie, da ist der Vater, da ist die Mutter, da ist das Baby. Und du nutzt ja in deiner Arbeit tatsächlich auch das Baby, um diese Behandlung der Mütter zu unterstützen, um auch da Fortschritte zu erzeugen. Ja, kannst du uns ein bisschen erklären, was du da genau machst und wie weit werden die Babys einbezogen in die Begleitung? Und das ist ja ein sehr spannender Punkt und er ist auch nicht selbstverständlich.
Genau. Das ist eigentlich eine Antwort, die ich in zwei Teilen machen will. Und zwar, das erste ist, dass die Mütter, dadurch, dass die Babys dabei sind, durch die Babybeobachtung mehr Kontakt zu ihrem realen Baby aufbauen können. Das heißt, manchmal beschreiben die Mütter die Babys als sehr negativ. Zum Beispiel, das Kind dreht den Kopf zur Seite, die Mutter hat das Gefühl, es lehnt mich ab. Das Baby lehnt die Mutter gar nicht ab, sondern es geht darum, es muss verarbeiten, es geht aus dem Blickkontakt, sammelt sich ein wenig und dann kommt der Blickkontakt wieder zurück. Und mit der Mutter gemeinsam dahin zu schauen und wirklich zu merken, nein, das Kind ist im Verarbeitungsmodus und es lehnt dich nicht ab, sondern es kommt wieder und es freut sich, wenn es dich sieht. Da kann man wunderbar mit dem Baby gemeinsam arbeiten. Ein anderer wichtiger Punkt ist natürlich auch, dass der Vater immer dabei ist, wenn es möglich ist. Natürlich gerade am Anfang, wo viele Väter ja zu Hause sind, ist es ganz wichtig, dass der Vater dabei ist. Und zwar nicht nur für die Mutter und das Baby, sondern auch für mich, damit ich weiß, wie ist es zu Hause? Ist dieses Kind sicher? Ist die Frau sicher? Braucht es noch etwas anderes? Zum Beispiel die frühen Hilfen, die dann noch einen guten Blick darauf haben. Und es ist auch so, wenn es eine schwierige Geburt war, wenn die Frau gewisse Dinge nicht mehr weiß, dann ist es immer gut, wenn auch der Partner dabei ist. Erstens ist er ja auch belastet durch diese Situation und zweitens kann er dann auch Dinge ergänzen, die zum Beispiel die Mutter nicht mehr erinnert. Mir fällt ein Paar ein, wo es darum ging, dass die Mutter gesagt hat, nein, Bonding fand keines statt. Und ihr Mann dann gesagt hat, das stimmt nicht. Wir haben sogar ein Foto und ihr dann das Foto gezeigt hat. Also gerade für diese Dinge ist es auch wichtig, dass die Väter da sind und sie stabilisieren oft wirklich unheimlich viel.
Könnte ich mir aber auch vorstellen, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, weil die Väter dann vielleicht diese emotionale Nähe mit dem Kind haben, was ja einerseits gut ist, aber die Frauen dann auch sehen, der hat was, was ich nicht habe. Inwieweit ist das Thema in den Behandlungen, dass dort vielleicht wie so eine Schieflage ist? Ich habe so ein Defizit erleben als Mutter und gleichzeitig sehe ich, der andere, der hat was, dass vielleicht eine gewisse Eifersucht entsteht. Ist das so oder stelle ich mir
Ja,
das vor?
das ist sehr häufig so und das Wichtigste ist, dass ich es anspreche, weil die Mütter machen es nicht von sich aus. Und deshalb ist es wichtig, ihnen zu erklären, dass manche Frauen sagen, sie möchten auch gerne diesen guten Kontakt, den auch der Vater hat. Und da ist es dann auch wichtig, ihnen zu versichern, dass auch sie diesen guten Kontakt haben werden, dass es einfach nur ein wenig Zeit braucht. Und das ist was, was die Mütter sehr beruhigt und wo auch die Väter dann wirklich so ihr Vatersein genießen können und es auch ausleben können, ohne Rücksicht darauf nehmen zu müssen, dass die Frau das Gefühl dann hat, okay, ich bin keine gute Mama, weil es ist ja für das Baby wichtig, da ist ja noch jemand im Spiel. Und deshalb ist es wichtig, dass die Kinder gut versorgt sind. durch ganz viel Körperkontakt und so weiter. Und wenn die Mutter das in diesem Moment noch nicht kann und wenn man sie dahingehend entlasten kann, das kommt alles, es wird sich entwickeln und jetzt ist einfach gut, wenn der Papa das übernimmt, dann ist das für alle eigentlich entlastend.
Du arbeitest ja in deiner psychotherapeutischen Praxis auch sehr stark mit körperorientierten Verfahren. Die schon erwähnte emotionelle Erste Hilfe ist ein solches Eltern-Baby-therapeutisches Verfahren, mit dem du arbeitest. Das sind körperpsychotherapeutische Modelle. Kannst du uns ein bisschen berichten darüber, inwieweit jetzt diese Körperbezogenheit speziell in diesem Themenfeld hilfreich ist? Wie nutzt du das und warum ist das sinnvoll, dort Körper Interventionen, nenne ich es mal, über die Atmung oder die Berührung einzusetzen in der Arbeit und inwieweit hilft das den Frauen, neue Dinge zu entwickeln?
Ganz viele Frauen mit einer postpartalen Depression haben sowieso Probleme, aus dem Kopf ein wenig herauszukommen. Sie leiden unter Gedankenkreisen, sind ständig mit Dingen beschäftigt, was passieren könnte oder was passiert ist oder wie sie als Mütter wirken und so weiter. Und da ist es gut, etwas entgegenzusetzen und wirklich mehr in den Körper zu spüren. Das ist anfangs gar nicht so einfach, aber gerade durch die minimalen Möglichkeiten, die die EEH da bietet, eben zum Beispiel Kontakt aufzunehmen zu meinen Füßen, wenn ich mit meinem Baby durch die Küche gehe, weil es gerade unruhig ist, oder ich kann meinen Atem spüren, ich kann den Atem zu meinem Kind hin schicken. Gerade diese Dinge, die wirklich klein sind und relativ schnell umsetzbar sind, gerade da kann man diese Mütter ganz gut erreichen. Und diese Basics, die die EEH da bietet, sind eine gute Möglichkeit, gerade wenn auch Kinder unruhig sind, wenn sie viel schreien, und wenn es darum geht, sich selbst bzw. das Baby dann zu stabilisieren.
Könnte ich mir vorstellen, dass viele Betroffene am Anfang gar nicht selber in der Lage sind, diese Rückanbindung an sich und an ihren Körper zu machen? Inwieweit ist da jetzt die Therapeutin eigentlich gefordert, diese Unterstützung zu leisten, diese regulatorische Hilfe zu geben, dass sie da wieder den Draht zu sich selbst und dann sekundär auch wieder zu ihrem Kind zu entwickeln? Fungierst du da primär als Übersetzerin, als Aufpasserin in dem Beziehungssystem? Wie sieht das denn konkret aus?
Meist ist es so, dass am Anfang die Dinge gemeinsam gespürt oder geübt werden. Das heißt, manchmal ist es der Vater, der beginnt, das Baby zu unterstützen, wenn es in einen Ausdrucksprozess gehen will, weil die Mutter noch nicht in der Lage ist, macht er das. Und dann mit ihm gemeinsam durch die Praxis zu gehen, die Füße zu spüren, möglicherweise auch die Hand in den Rücken zu legen, des Babys beziehungsweise auch des Vaters, je nachdem. Und dann wirklich gemeinsam in dieses Atmen zu kommen, kann für den Vater sehr hilfreich sein. Und er merkt dann, oh, da funktioniert etwas, ich kann mein Kind gut unterstützen. Meist ist es so, dass die Frauen am Anfang zusehen, dass sie merken, da passiert etwas, da verändert sich etwas. Und die Frauen werden immer auch von mir angeleitet zu spüren, wie sitze ich da, wo habe ich Kontakt zur Unterlage, wie ist es mit meiner Atmung, atme ich noch und so weiter. Das heißt, sie machen gerade in diesen kleinen Sequenzen mit. Wenn sie dann ein wenig stabiler sind, dann können sie selber übernehmen und dann merken sie oft, wie gut es tut, immer wieder einen tiefen Atemzug zu machen oder die Füße einfach zu spüren oder einfach zu spüren, ich sitze da und es trägt mich etwas.
Ich verstehe es so, dass diese Unterstützung der Körperwahrnehmung die Betroffenen quasi ja auch ein Stück weit aus ihrem Gedankensturm so herausbringen, sie wieder in die Gegenwärtigkeit zurückholen, ne? Weil das Baby braucht ja eigentlich die Mutter jetzt und diese vielleicht Verstiegenheit und dieses ständige Denken und Grübeln ja eigentlich nicht sehr zielführend ist. Also insofern ist vielleicht die dieser Aktivierung, dieser körperlichen Bezogenheit ja auch eine direkte Hilfe für das Baby, weil die merken ja, okay, die ist jetzt wieder verfügbar, weil die spürt sich, wie hast du vorhin gesagt, die kommt ja wieder bei sich an und gleichzeitig merkt das Kind das. Und inwieweit ist das für dich in der Beziehung so eine Übersetzungshilfe für die Mütter? Machst du das, dass du dann sagst, guck mal, jetzt passiert das, jetzt kommst du wieder mit deiner Atmung so in Kontakt mit dir selbst? Sieht man die Veränderungen bei diesen Frauen und Eltern dann sofort beim Kind? Und wie lange dauert das, bis die Kinder sich öffnen?
Es ist ganz unterschiedlich. Manchmal sieht man wirklich die Entspannung sofort. Das heißt, die Mutter kann ein wenig herunterfahren, zum Beispiel bei einer Stillsituation. Anfangs ist sie noch sehr angespannt, die Schultern sind nach oben gezogen. Wenn sie ein wenig gelagert wird und wenn sie dann das Kind gut angedockt ist und sie dann mehr ins Atmen kommt, dann merkt sie, ah ja, jetzt wird die Atmung tiefer, das Baby trinkt viel ruhiger, ihr Körper entspannt sich und das wird ihr zurückgespiegelt. Und ich schildere ihr meinen Eindruck, den ich gerade von ihr habe. Und wir überlegen dann gemeinsam, okay, wie ist es, wenn du zu Hause probierst, immer wieder bewusst zu atmen? Oder kannst du dir vorstellen, dass du es dir zu Hause auch gemütlich machst und wirklich entspannt sitzen kannst, während du stillst und so weiter? Also da passiert es, dass die Entspannung relativ schnell sichtbar ist oder auch hörbar, weil zum Beispiel das Baby auch einen tieferen Atemzug macht. Manchmal ist es so, sobald die Mütter in die Entspannung gehen, dass dann die Kinder das Gefühl haben, ah, jetzt ist Mama online und jetzt kann ich nochmal erzählen, wie es mir gerade geht. Und dann kann es sein, dass das Kind auch in den Ausdruck geht und wirklich auch kurz schreit. Und genau dasselbe machen wir, was wir auch beim Vater machen. Wir unterstützen sie, dieses Schreien gut zu begleiten, damit das Kind wieder in die Entspannung kommt. Und gerade wenn es diesen Müttern gelingt, das stärkt ihr Selbstbewusstsein ungemein und sie haben das Gefühl, okay, ich bin gar keine so schlechte Mutter. Aber das geht natürlich erst nach einer gewissen Zeit, wenn sich die Frauen ein wenig stabilisiert haben. Aber das sind immer ganz wunderbare Momente.
Hast ja in deinem Fallbeispiel zu Beginn dieses Podcasts ja diese Frau beschrieben, die auch ein schweres Geburtstrauma erlebt hat. Da gab es also auch eine Situation, wo sie selber überwältigt war und damit auch so den Kontakt während der Geburt zu sich und ihrem Kind verloren hat. Inwieweit ist dieses Rückanbinden und dieses Wiederherstellen dieses Körpererlebens dann auch die Voraussetzung dafür, dass das Kind ein Stück weit auch den eigenen Prozess nochmal rekapituliert? Also inwieweit können Mutter und Kind zusammen sozusagen nochmal diese traumatische Erfahrung auch erinnern, auch emotional erinnern? Und wie bedeutungsvoll ist das dann auch für die Veränderung der depressiven Konstellation? Gibt es da Beobachtungen von dir, die traumatische Verarbeitung, die Traumaintegration auf der einen Seite und die depressiven Erkrankungen, die da sind bzw. verschwinden? Wie sind da deine Erlebnisse und Beobachtungen in der Praxis?
Manchmal ist es so, dass eine postpartale Depression nicht alleine in Erscheinung tritt, sondern eben auch eine posttraumatische Belastungsstörung. Eben gerade dieses Beispiel zeigt es gut. Und sobald die Mutter ein wenig stabil ist, ist es sinnvoll, wirklich dorthin zu schauen, wo dieses Trauma entstanden ist und dann gezielt an diesem Trauma zu arbeiten. Je nachdem, wie stabil die Mutter ist, kann man mit ihr alleine dieses Trauma anschauen und erst im zweiten Schritt dann das Baby dazunehmen. Oder man kann mit der Mutter, mit dem Baby und mit dem Vater gemeinsam arbeiten. Wichtig ist dann, dass der Vater gut unterstützt und dass der sich gut um das Kind kümmern kann, während man mit der Mutter wirklich nochmal durch diese traumatische Situation durchgeht, um diese zu verändern. Und wenn das mit der Mutter geht, weil sie schon so stabil ist, und wenn aber dann das Kind merkt, so, jetzt bin ich aber dran, dann wird natürlich geschaut, dass das Kind zuerst wirklich seine Geschichte noch einmal erzählen kann und dass man dann mit der Mutter weiterarbeitet, weil das Kind muss in diesem Fall gut gestützt werden. Und wenn es das Kind nicht schafft, wirklich in die Beruhigung zu kommen und dieser Schreibprozess einfach schon in Gange ist, dann wird dieser zuerst natürlich versorgt. Das Kind geht in diesem Fall dann vor.
Okay, also wir sehen schon, also dass es sehr, sehr ineinander verschränkt ist. Also diese Prozesse der Mütter, Eltern, die Ausdrucksprozesse des Kindes auf der, und dann auch, wie das Kind sich auch einmischt. Also das Kind, und das ist ja erstmal gar nicht so selbstverständlich, was du da berichtet, bringt auch seine Ausdruckssprache mit ein. Und so wie ich die verstehe, ist, wenn die Mütter fühlbarer werden und spürbarer werden, dann gibt es quasi eine Art körperlichen Bedarf und emotionalen Bedarf des Kindes zu sagen, okay, da gibt es einen Rucksack, den möchte ich auch mal ausräumen und meine Erfahrungen noch mal die mitteilen, die ich unterwegs hatte. Nämlich es ist ja der Kontaktmangel, es sind in diesem Fall auch überwältigende Erfahrungen rund um die Geburt. Und ich höre, dass im Prinzip das fast unerlässlich ist, dass wir uns auch mit den intensiven Gefühlen des Babys auseinandersetzen.
Genau, und das Schöne dabei ist, gerade wenn die Babys am Anfang noch sehr gehalten sind, sich wirklich versuchen, selbst zu stabilisieren, und wenn dann gemeinsam die dramatische Situation noch einmal angeschaut werden kann, wenn das Baby durch einen Schreibprozess durchgehen kann, gut unterstützt und gehalten wird von den Eltern, dann werden diese Babys oft viel weicher, sie werden kuscheliger, sie lieben Körperkontakt, sie können Dinge aufnehmen, die am Anfang möglicherweise nicht so gut möglich waren von der Mutter. Und auch das ist etwas, was den Eltern dann sehr wohl auffällt, was sicht- und spürbar ist. Und das bewirkt natürlich dann auch wieder, dass sie das Gefühl haben, wir sind okay als Eltern. Und genau das wollen wir ja haben.
Also ein bisschen ist das Baby ja hier, so wie du es beschreibst, so ein Gesundheitsbooster. Also
Ja, genau.
öffnet so quasi
Genau.
so Gesundheitskreisläufe. Ja, wann ist denn eigentlich gut? Wann würdest du sagen, so jetzt haben wir eigentlich so einen Status erreicht in der Arbeit mit dem Kind, mit den Eltern, mit der betroffenen Mutter, wo du sagen würdest, so jetzt können wir wieder in den natürlichen Alltag zurückkehren und die psychotherapeutische Begleitung ist nicht mehr notwendig. Könntest du uns da mal so einen Marker geben, wenn du weißt, so jetzt geht's wieder?
Meistens spüren das die Frauen selbst, dass sie wirklich sagen, jetzt wird es so, wie ich es mir immer gewünscht habe, wie ich es mir vorgestellt habe. Meist sind dann die Männer auch nicht mehr bei jeder Therapiestunde dabei, weil sie merken, okay, ich kann wieder entspannt meiner Arbeit nachgehen, ich muss nicht diese Termine noch einplanen. Und manchmal ist es dann wirklich auch gut, wenn diese Eltern beziehungsweise die Mütter noch bei einer Gruppe angebunden sind und wirklich auch in eine Eltern-Baby-Gruppe gehen können und dort merken, ah, okay, andere Familien haben auch schwierige Startbedingungen, andere Familien haben auch ihre Probleme, ihre Sorgen und ihre Ängste und es ist normal und ich bin normal, mein Kind ist normal. Und gerade wenn es dann möglich ist, dass diese Frauen so weit stabilisiert sind, dass sie Vergnügen haben und Freude in eine Gruppe zu gehen, dann sind sie erstens noch ein wenig angebunden und wenn sich etwas verschlechtern sollte, können sie jederzeit wieder andocken. Und zweitens bemerken diese Eltern dann, ja, jetzt geht es in eine gute Richtung und jetzt können wir wirklich ans Beenden denken. Da werden dann die Termine relativ weit auseinandergezogen und dann wird ein Abschlusstermin gemacht und dann können die Eltern weitergehen. Oft ist es dann so, dass sie sich bei einer nächsten Schwangerschaft noch einmal melden, weil die Angst natürlich groß ist, kann das wieder passieren. Und natürlich eine postpartale Depression kann wieder auftauchen. Ist ja bei circa 60, 70% liegt die Erkrankungshäufigkeit. Allerdings, wenn man schon einmal eine postpartale Depression durchgemacht hat, wenn man die Altlasten sozusagen auch angeschaut hat, dann ist es gut, dass man wirklich einen Plan zurechtlegt, wie nach der Geburt geschaut wird, was es braucht und wann Medikamente eingenommen werden müssen oder wann sie wo anrufen, dann ist die Massivität einer Erkrankung bei einem nächsten Kind in keinem Fall so groß.
Okay,
Und
also
es spricht auch nicht gegen ein zweites Kind dann.
ja, und das heißt, man kann präventiv ja auch vorbereiten. Also einerseits psychotherapeutisch, aber zeitgleich auch vielleicht medikalisierend und da so die Betroffenen frühzeitig aus diesen Krisen rausholen. Und das ist ja auch eine wichtige Message, ne? Also, dass man sagt, wenn man das gut einbettet und gut medizinisch und psychiatrisch und auch psychosozial unterstützt, dann müssten die Dinge nicht so gravierend laufen, wie sie oft gedacht werden.
Genau. Und manchmal ist es ja auch so, gerade Frauen, die schon über lange Jahre psychiatrisch begleitet werden, wo einfach ein Kinderwunsch auftaucht, da wird dann nochmal ganz genau geschaut, wie ist es mit den Medikamenten, müssen diese umgestellt werden? Und diese Frauen werden dann häufig von der Psychiaterin auch schon im Vorfeld geschickt, dass man sich kennenlernt und dass man einen gemeinsamen Plan erstellt, wie ist nach der Geburt zu verfahren. Und das ist immer eine große Entlastung für die Frauen und meist braucht es nachher gar nicht mehr viel.
Sehr schön. Also ich glaube, das ist alles sehr ermutigend, was du uns hier gerade erzählst. Ich hoffe, dass viele Menschen dabei sind heute, die mit solchen Menschen arbeiten, beziehungsweise die vielleicht selber auch betroffen waren oder sind und die sich eben da auch Unterstützung und Ermutigung geholt haben. Ich mag zum Abschluss dich nochmal fragen, auch aus all diesen Erfahrungen, die du jetzt seit 25 Jahren, glaube ich, machst in diesem Arbeitsfeld. Was ist so die Quintessenz? Was wünschst du dir eigentlich so für dieses Thema? Was wünschst du dir für die Eltern, auch die da jetzt in diesem frühen Raum so betroffen sind? Was glaubst du, was ist die wichtigste Veränderung, die wir da gesellschaftlich weiterhin brauchen?
Die wichtigste Veränderung meiner Meinung nach wäre das genaue Hinschauen, wenn ein Paar Eltern wird. Meist können sie es nicht selber, wenn eine postpartale Depression vorliegt, dass sie Hilfe organisieren, gerade wenn es massiver auftritt. Und da wäre für mich als Gesellschaft, wären wir alle dran, ganz egal, ob wir als Großeltern oder Onkel, Tanten, Freundinnen oder als Fachleute, wir müssen genauer hinschauen, weil das größte Problem ist wirklich die Diagnostik. Wenn Frauen oder auch Männer wirklich dann diagnostiziert werden, die Behandlung, die ist gut möglich. Aber dieses genaue Nachfragen, wie geht es euch wirklich? Das wird meist nicht getan. Alle sind happy, Kind ist da, Kind ist gesund, Mutter muss auch glücklich sein. Und es wird oft übersehen, dass das gar nicht so gut möglich ist. Und dass das gar nichts damit zu tun hat. Nicht jede Mutter, die nach der Geburt gleich glücklich ist, hat eine postpartale Depression. Es kann einfach sein, dass sie durch die Geburt noch zu belastet ist, dass sich diese Gefühle noch nicht einstellen. Aber wenn wir nicht nachfragen und nur ganz verliebt dieses Baby anhimmeln, weil Babys sind einfach anziehend und entzückend, dann übersehen wir, was diese Frauen, diese Männer wirklich brauchen. Und das würde ich mir wünschen.
Also in gewisser Weise Aufklärung auch dahingehend, dass da so eine gemeinschaftliche Sensibilität entsteht für dieses Thema, ne? Und dass da auch ja, mit der Mut entsteht, überhaupt genauer nachzufragen und hinzuschauen und es auch zu benennen. Ich glaube, es ist auch meine Erfahrung, dass da oft dieses tiefe Schweigen und so um dieses Thema gelegt wird. Und ja, und das ist ja auch, was du beschreibst, oft viel zu spät gehandelt wird. Und ich glaube, das war heute jetzt ein toller Input, zu sagen, da ist was möglich, yes, we can, und da kann man auch frühzeitig intervenieren. Und es gibt, glaube ich, mittlerweile schon sehr viel Forschung, die uns auch darin unterstützt in unserer praktischen Arbeit. Auch das hilft. Das heißt, das Bewusstseinsniveau steigt auch erheblich immer wieder. Und wir sind viel weiter als noch vor 30 Jahren. Da war vieles noch ganz, ganz unentwickelt. Da hat sich also viel schon getan. Aber deine Arbeit ist da sicherlich ganz bedeutungsvoll und du machst da wirkliche Pionierarbeit in dem praktischen Feld. Und ich glaube, das möchte ich dir sagen, das inspiriert mich auch, das zu sehen, wie gut es ist, wenn eine Person an einem so einem Thema dranbleibt und dadurch auch wirklich Licht in so einen Raum reinbringt, was mal alles möglich ist. Und ich sehe dich ja auch immer wieder ganz persönlich in deiner Arbeit, wie positiv du sozusagen aus diesen Prozessen und Therapien hervorgehst und eigentlich ein sehr lebenspositiver Mensch bist, auch wenn die Prozesse, mit denen du es zu tun hast, manchmal gar nicht so einfach sind. Also auch das ist schön zu sehen. Ja, liebe Burgi, vielen Dank für diese Ausführungen und all dein Wissen, was du zur Verfügung gestellt hast. Du hast das auch in einem Buch jetzt zusammengefasst, das jetzt gerade in diesen Tagen im Psychosozialverlag erschienen ist. Vielleicht magst du mal den Titel durchgeben. Wie heißt es?
Ja, vielen Dank, Thomas, für deine netten Worte. Und dieses Buch, das ich gerade geschrieben habe, heißt Postpartale Depression und andere Krisen vor und nach der Geburt. Der Untertitel: Familien mit emotioneller Erster Hilfe sicher begleiten.
Genau so. Und das kann man im Psychosozialverlag direkt bestellen oder auch bei allen anderen Buchhandlungen erwerben, wenn man dort eine Bestellung aufgibt. Ich empfehle das sehr. Es ist ein sehr schönes Buch, fachlich sehr spannend, aber auch mit vielen Fallbeispielen. Also nicht nur für Fachleute, auch für interessierte Eltern durchaus lesenswert. Ja, wir treffen uns schon bald im 14. bis 17. Mai. Da bist du auch dabei in einer großen Tagung. Soziale Verbundenheit und Resonanz heißt die in der Psychotherapie. Auch da wirst du mit spannenden Beiträgen und Workshops von der Partie sein. Das Ganze findet in Salzburg statt. Wer daran interessiert ist und noch dort dabei vorbeischauen möchte, wenn es um diese körperpsychotherapeutischen Perspektiven in diesem ganz frühen Arbeitsfeld auch geht, der mag am besten unter der Adresse www.zbremen.de schauen. Da gibt es weitere Informationen und die Möglichkeit der Anmeldung. In diesem Sinne, Bogi, danke für das Gespräch. Schön weitermachen mit dem Ganzen. Ich finde das super und ich glaube, da gibt es noch viel zu entdecken. Und ich glaube, du hast alle Lust, hast Lust verbreitet heute, da in dieses Thema einzutauchen. Ich hoffe, das ist auch rübergekommen. Ja, danke fürs Dabeisein und schreibt euch einfach ein in den Newsletter bei Spotify. Dann seid ihr direkt Follower und könnt weiterhin erfahren, wann nächste Podcast hier verbreitet werden von mir. Und dann bin ich froh, wenn ihr dabei seid. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag noch. Bis dann. Ciao.